Mit dem Thema immer schneller, immer oberflächlicher, warum Muße, Achtsamkeit und Kreativität wiederentdeckt werden müssen. Unsere Gesellschaft hat die Muße ins Abseits gedrängt. Es bleibt kaum Zeit für Leerlauf, Langeweile, für die gemächliche Reflexion und das produktive Herumgammeln. Dabei ist Muße ein wichtiger Nährboden. Muße ist gleich Kreativität, ist gleich Ideenreichtum, ist gleich Achtsamkeit. Davon gehen Forscher der Universität Freiburg aus, die sich in einem großen Sonderforschungsbereich mit den verschiedenen Aspekten der Muße beschäftigen. Dabei geht es auch um Muße in der Schule. Um diesen Teilaspekt wiederum kümmern sich Professor Joachim Bauer, Psychosomatiker an der Uniklinik Freiburg, und Juniorprofessor Stefan Schmidt, der unter anderem die Forschungsgruppe für Meditation, Aufmerksamkeit und neurowissenschaftliche Forschung am Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene an der Uniklinik Freiburg leitet. Beide begrüße ich jetzt zum Aula-Gespräch. Herr Bauer, Kritiker behaupten immer wieder, Muße käme in der heutigen Schule überhaupt nicht mehr vor. Ist das richtig?
Ja, so wie die Schulen heute aussehen, ist die Aussage, dass es keine Muße in der Schule gibt, richtig. Und das war einer der Gründe, warum wir im Rahmen eines Sonderforschungsbereiches an der Universität Freiburg, der sich dem Thema Muße ganz allgemein gewidmet hat und widmet, überlegt haben, ein Teilprojekt speziell dem Thema Muße in der Schule zu widmen. Weil wir sehen, dass die jungen Menschen, die heute unsere Schulen besuchen, nicht nur unter permanentem Leistungsdruck und entsprechendem Stress stehen, sondern auch so eine Tendenz haben, sich verhaltensmäßig so aufzustellen, dass sie permanent in Reaktion auf Reize sind, die auf sie einwirken. Reize aus den Medien, Reize aus ihren Gadgets, also den Smartphones, aus den Bildschirmen und so weiter. Und dass sie das in Intensivform erleben, was im Moment in unserer Kultur überhaupt vielleicht die meisten Menschen erleben, nämlich permanent sozusagen innerlich auf dem Sprung zu sein, zu reagieren auf Dinge, die auf uns einwirken, anstatt innezuhalten und mal zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich? Will ich wirklich in permanenten Automatismen auf mediale, auf informative, auf Warenangebote reagieren oder will ich immer wieder mal gucken, wie ich zu mir selber finden kann und wie ich mich in dieser Welt so aufstellen kann, dass ich prüfe, was ich wirklich will.
Jetzt müssen wir ja sagen, Herr Schmidt, also wenn wir Herrn Bauer jetzt weiterdenken, die Schule dient ja nicht, ich sage es jetzt ein bisschen polemisch, der Selbstfindung und auch nicht irgendwie der Einkehr in sich selbst oder der Muße, sondern Schule dient dazu, Wissen zu vermitteln.
Ja, das kann man so sehen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, mittlerweile ist eine komplette Funktionalisierung der Schule hat stattgefunden, in dem Sinne, dass es eigentlich nur noch so eine Vorbereitungsanstalt ist auf zukünftigen Bildungserfolg, der dann, sage ich mal, dem Wirtschaftserfolg des jeweiligen Landes dienen soll. Also wenn Sie schauen, in welchem Kontext über Bildung geredet wird, auch national, dann finde ich diesen Aspekt immer. Und da würde ich jetzt dann die Gegenfrage stellen, wo bleibt da die Kindheit, wo bleiben da die Freiräume? Und das ist die explizite Frage unseres Sonderforschungsbereiches, braucht es diese Freiräume auch in einem positiven Sinne für Entwicklung, für Kreativität? Und das Problem mit der Funktionalisierung ist, dass die ja gerade zunimmt. Ne? Also Herr Bauer hat es gerade schon angesprochen, die vielen mobilen elektronischen Medien, die erlauben uns ja praktisch jeden freien Zeitraum, die freie Zeiträume gibt es ja immer wieder, Wartezeiten, Supermarktkasse, auf dem Bus oder Reisen, ja, die historisch ja auch immer sozusagen Freiräume waren, die Stück für Stück zu funktionalisieren und zu irgendetwas zu benutzen. Und dadurch kriegen wir eben diese hochgetaktete Welt, also diese sich schnell verändernde Welt, in der Freiräume, auch wo wir auch lernen sozusagen jeden Freiraum zu nutzen. Und das, glaube ich, ist nicht gut und das ist auch das, was viele Menschen merken. Also wenn wir viel diese Tendenzen in den Medien sehen, zu viel Stress, zu viel Burnout, dann hat es sehr viel meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass praktisch jeder frei bleibende Zeitraum schnell noch für was gefüllt wird. Man hat so die Idee, man könnte mehr erledigen, aber in Wirklichkeit setzt man seinen eigenen Geist in eine erhöhte Eile und bleibt dann letztendlich in diesem Takt, in diesem Tempo sitzen. Und da braucht es sowas wie ein Innehalten und sich auch wieder gewöhnen an Entfunktionalisierung, langsameres Tun, nichts tun.
Eventuell. Ja, ist es denn gleichzusetzen? Entfunktionalisierung, Verlangsamung, Entschleunigung. Gehört das für Sie alles zusammen?
Es gehört für mich zusammen. Ich würde es nicht gleichsetzen, aber es sind Phänomene, die miteinander zu tun haben. Wir haben jetzt, stehen ja auch erstmal in dieser Schule vor der Frage, gut, jetzt haben wir die Idee, Muße, ein bisschen Freiräume wäre gut für die Schüler, aber wie machen wir das? Wie kommen wir da hin? Wir können jetzt nicht sagen, jetzt tu mal nix.
Genau.
Ja, so wird es nicht gehen.
Ja.
Und was wir uns jetzt gemeinsam überlegt haben, war, es gibt eben dieses Verfahren, Achtsamkeitspraktik. Also es gibt einen Kurs in Achtsamkeit basierter Stressbewältigung, wo die Menschen Meditation lernen und auch innehalten lernen und auch Dinge bewusst und, sag ich mal, mit der Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu tun lernen. Und das erzeugt Momente der Ruhe, der Verlangsamung, der Bezogenheit in die Gegenwart. Also Stress wird immer viel davon ausgelöst, dass ich mit meinen Gedanken bin, in der Zukunft bin. Was muss ich denn noch alles tun? Was steht alles noch vor mir? Das ist, was mich in Unruhe bringt. Und wenn ich hier einfach sitze und mit meiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart bin, dann bin ich dieser Zeitlichkeit schon ein Stück weit entzogen. Und diese Haltung kann man, hat sich gezeigt, sehr schön einüben. Am besten erst mal in einem stillen Rückzugsraum. Das wäre eine Meditation. Aber die Idee ist dann schon, diese bezogene, ruhige Haltung in den Alltag dann zu übertragen und die dann auch auf Gegenstände anzuwenden, wie wenn ich jetzt einen Stift in die Hand nehme, dass ich das genauso fokussiert und bezogen tue. Und das ist was eine Entfunktionalisierung bewirkt.
Gut, wir reden gleich nochmal über die Achtsamkeit. Aber mich interessiert noch, Herr Bauer, was passiert denn neurobiologisch in unserem Kopf oder im Gehirn bei dieser schnellen Taktung? Aufmerksamkeit wird ja ständig abgezogen von uns. Mhm. Also Aufmerksamkeit für Smartphone, Aufmerksamkeit für den Mitschüler, Aufmerksamkeit für den Stoff. 45 Minuten Taktung in der Schule. Man ist ständig beschäftigt. Mhm. Was passiert da im Gehirn?
Worum es geht, ist, ob wir getrieben werden durch die vielen Stimuli und Reize, die auf uns einwirken, oder ob wir die Kontrolle zurückgewinnen, ob wir unsere Selbststeuerung zurückgewinnen und selber bestimmen, anstatt eben bestimmt zu werden. Und im Gehirn gibt es da durchaus Systeme, die sowohl den Stress begleiten, die aktiv werden, wenn wir unter Stress sind und wenn wir getrieben werden. Und es gibt Systeme, die aktiv sind, wenn wir innehalten können, wenn wir träumen können und kreativ sein können. Das eine Mal, wenn wir getrieben werden, dann sind es meistens die sogenannten Belohnungszentren, die gierig auf die nächste schnelle Lustbefriedigung gehen, oder es sind aggressive Impulse, die raus wollen, ja, dass wir dann nicht warten können und sofort dem anderen, der uns, sagen wir mal, provoziert hat, eins auf die Mütze geben müssen, nicht? Das ist dieser impulsgetriebene Modus des Daseins, und demgegenüber steht eben eine Fähigkeit des Menschen, die wir dem Stirnhirn, also dem sogenannten präfrontalen Kortex, verdanken, der uns in die Lage versetzt, erstmal innezuhalten und zu überlegen, was will ich jetzt im Moment wirklich? Was sind unter dem Aspekt der langfristigen Nützlichkeit, meiner langfristigen Ziele, was ist das, was jetzt wirklich das Angezeigte ist? Und da stellt sich eben raus, dass es nicht immer gut ist, sofort quasi den Impulsen nachzugeben, die sich jetzt aufdrängen, sondern erstmal in der Lage zu sein, die inneren Impulse, die ich habe, anzuschauen, also sie nicht jetzt für schlecht zu erklären oder sie wegzuverdrängen, sondern sie anzuschauen und mir unter dem Blickwinkel meiner längerfristigen persönlichen Ziele zu überlegen, was will ich jetzt wirklich tun im Moment? Und das heißt, es geht also darum, wegzukommen von schnellen, reaktiven, Automatismen folgenden Verhaltensweisen hin zu einer Lebenshaltung, die mit dem Begriff der Achtsamkeit geprägt ist. Also sich erstmal anzuschauen, was ist jetzt im Moment da, wertfrei zu schauen, was sind die Dinge, die jetzt auf dem Tisch liegen, und dann in Ruhe und mit Bedacht zu überlegen, was möchte ich wirklich für mich jetzt im Moment realisieren.
Weil, kann man das einfach noch mal in einem Beispiel erläutern, das wir täglich erleben? Und zwar diese Situation: Sie sitzen am Computer und wollen einen Text schreiben oder wollen was verfassen und Sie sehen plötzlich, dass da eine E-Mail reinkommt. Ja? Dann entsteht sowas wie so eine Neugier. Man will dann meistens relativ schnell wissen, was da los ist, was steht in der E-Mail drin. Und es ist sehr schwer, diesem Impuls, dass da eine kurzfristige kleine Belohnung kommen könnte, und ich nehme jetzt mal die Begrifflichkeiten auf, der zu widerstehen. Und wenn ich dieser E-Mail nachgehe, also wenn ich sozusagen diesem Stimulus folge, dann verliere ich meine langfristigen Ziele aus dem Auge. Mein langfristiges Ziel war, den Text zu schreiben. Und dann fange ich an, mich in meiner Arbeit zu zerstückeln. Ja? Und da sehen Sie sehr schön, glaube ich, wie das Zusammenspiel auch ist von den vielen elektronischen Kommunikationsmedien und Möglichkeiten, die wir haben, die auch ganz tolle Seiten bergen, aber wie die auch die Tendenz haben, sage ich mal, unsere langfristigen Ziele zu unterminieren.
Was Stefan Schmidt hier sagt, ist ja was, was wir auch am Arbeitsplatz sehen. Mit dem Begriff der Fragmentierung wird das bezeichnet, nicht? Es ist heute für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kaum noch möglich, in Ruhe mal längere Zeit an einem Projekt zu bleiben, sondern es sind permanent, entweder ist es das Klong vom E-Mail, was gerade reinkommt, oder ist es das Telefon oder an der Tür klopft jemand und will mit mir reden. Das heißt, diese Fragmentierung ist ein hochgradiger Stressfaktor und die Möglichkeit, mal über längere Zeit und sei es nur eine halbe Stunde oder eine Stunde an einer Sache zu arbeiten, ist heute kaum noch gegeben. Und das ist etwas, was, glaube ich, uns auch langsam die Luft abdreht. Wir werden immer dümmer, wir werden immer mehr zu Reaktionsmaschinen, zu Menschen, die bestimmten von Automatismen getrieben werden, von außen quasi den Stress im Nacken haben und von den Einflüssen, die von außen kommen, vor sich hergetrieben werden. Und da die Herrschaft zurückzugewinnen, also selber wieder zu bestimmen, was ist jetzt für mich wirklich wichtig. Dieses Innehalten kann man üben und das ist eben diese Praxis der Achtsamkeit und die üben wir in unserem Teilprojekt an Schulen mit Lehrerinnen und Lehrern, aber auch mit Schülerinnen und Schülern, um eben zu versuchen, dieses Moment der Kreativität zu stärken.
Das heißt aber, das Interessante ist doch, wir reden im Grunde genommen über diesen berühmten psychologischen Marshmallow-Test, wo man kleinen Kindern also ein Marshmallow auf den Teller gestellt hat. Und der Forscher hat, glaube ich, gesagt, also ich gehe jetzt raus und wenn du es schaffst, dieses Marshmallow nicht sofort zu essen, dann kriegst du ein zweites.
Es gibt
Selbstkontrolle, Selbstregulation. Darum geht es doch bei Ihnen.
Ja, genau. Es gibt also einige Studien, nicht nur die mit dem Marshmallow-Test, wo es darum geht, ob Kinder warten können, eine Süßigkeit jetzt gleich zu essen und anstatt sie jetzt gleich zu essen, eben warten zu können, um dann eine noch größere Belohnung, nämlich zwei Marshmallows zu kriegen, sondern es gibt noch andere Studien, die berühmte Dunedin Study aus Neuseeland, wo man auch bei Kindern im Alter zwischen 5 und 11 Jahren geschaut hat, wie sind die in der Lage, ihre eigenen Impulse zu kontrollieren und zu hemmen. Und wenn man hinschaut, wie sich diese Kinder später im Leben entwickeln,
ja, das
und
das zeigen
jetzt diese Langzeitstudien, die sind jetzt nämlich dieser Jahre zu Ende gegangen, begonnen wurden diese Studien ja schon vor 30 Jahren, dann zeigt sich, dass die als Kinder es schon gelernt hatten, innezuhalten, eigene Impulse zu kontrollieren, später im realen Leben als Erwachsene in allen Outcome-Parametern, also in allen Endergebnisparametern besser dastehen. Das heißt, die haben stabilere Beziehungen, die sind beruflicher erfolgreich, die werden bei der Polizei weniger auffällig, die sind auch gesundheitlich besser dran. Und was diese Studien eben auch deutlich machen, ist, wir müssen, wenn wir Kinder wirklich lieben und Kinder gut aufstellen wollen fürs Leben, ihnen frühzeitig jetzt nicht etwa mit der schwarzen Pädagogik kommen, sondern ihnen in der Liebe, die sie verdienen, gleichzeitig aber auch beibringen, innezuhalten und ihre Impulse zu kontrollieren. Das heißt, wer eine reine Laissez-faire-Pädagogik macht, der bringt seinem Kind nicht bei, dieses Innehalten und dieses Impuls kontrollieren, sondern bringt das Kind im Grunde in ein Risiko rein, dass es später nicht in der Lage ist, sich selber zu steuern.
So, Herr Schmidt, wie machen Sie das jetzt in diesem Projekt? Wie kommt die Muse in die Schule oder wie kommt die Schule zur Muse?
Ja, gute Frage. Also wir laden die Schüler und Schülerinnen und die Lehrer und die Lehrerin aber separat ein, an einem 8-wöchigen Kurs in Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation teilzunehmen. Und da lernen Sie dieses Konzept der Achtsamkeit kennen. Das ist eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die sich durch zwei ganz zentrale Aspekte kennzeichnet. Das eine ist, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart bin. Das heißt, ich überlege mir nicht, was muss ich heute Abend alles noch tun oder was passiert alles noch oder wie war das gestern Abend, ja, sondern ich bin präsent, wenn ich im Gespräch bin, bei meinem Gegenüber, im Kontakt hier. Und das zweite ist, dass man eine akzeptierende Grundhaltung nimmt. Das heißt, die Dinge, die einem entgegenkommen und die einem zustößen, erstmal so nimmt, wie sie sind, offen anschaut, auch ein bisschen neugierig anschaut. Und es wird oft gesagt, so mit einer Haltung, als macht man es das erste Mal. Also wieder so zurück zum Start, als hätte ich noch nie dieses Erlebnis gehabt, zum Beispiel ein Glas Wasser zu trinken. Man kann sich ja reingeben in so eine Haltung, ich tue was mit so einer Neugier des ersten Males. Und das ist eine Grundhaltung, die nennt sich Achtsamkeit, die ist aus dem Buddhismus inspiriert oder stammt aus, in der Form aus dem Buddhismus. Man findet sie aber auch in vielen anderen spirituellen Traditionen. Und die wurde Ende der 1970er Jahre in den USA in dieses 8-wöchige Kursformat, sage ich jetzt mal, gegossen. von einem Amerikaner, John Kabat-Zinn, ein Mikrobiologe übrigens, spannenderweise. Und der hat praktisch die buddhistischen Inhalte, die er kennengelernt hat, säkularisiert und hat gesagt, das wäre doch was. In dem Fall hat er in der Stressklinik gearbeitet für meine Patienten. Und was dieser Kurs viel beinhaltet, sind Meditationsübungen. Das heißt, ich ziehe mich erstmal in die Stille zurück und schau mir meine eigenen Reaktionstendenzen an, aber ich reagiere nicht mehr. Ja, das heißt, ein Stück weit tue ich, wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang unserer Diskussion zurückgehen, den automatischen Reiz-Reaktionsrhythmus unterbrechen, indem ich mich in eine sehr stille Form begebe und dann mal schaue, was in Impulsen an mir kommt. Und da machen wir, glaube ich, die allererste Tür auf, zu diesem Moment auch Ruhe erleben zu können. Wenn ich den ganzen Tag lang nur gestresst war, und nur aktiv war, auch nicht mal vielleicht gestresst, aber den ganzen Tag nur aktiv war, das kennen wir alle. Und dann habe ich endlich mal die Möglichkeit innezuhalten. Ich stehe an der Fußgängerampel zum Beispiel, muss innehalten. Oder ich bin dann abends zu Hause, ist mal alles erledigt. Dann taucht eine innere Unruhe auf. Ja, dann fange ich plötzlich an, das Radio anzumachen, in der Zeitung zu lesen. Oder kann es gar nicht erwarten, dass diese rote Fußgängerampel, die nur 40 Sekunden rot ist, grün wird. Ja. Also da bleibt eine Unruhe und es geht praktisch darum, jetzt andersrum, das mentale System auch wieder darin zu üben, in Ruhe zu sein und in Ruhe zu leben. Und das ist, glaube ich, was wir in unserer Kultur gründlich verlernt haben und was deswegen auch diese Methoden A, sehr nachgefragt werden und B, auch sehr erfolgreich sind in den unterschiedlichsten Kontexten.
Aber wenn der Kurs dann sozusagen fertig ist, wenn die das können, ja, die Lehrer können das beibringen,
ja,
die Schüler lernen das. Wie machen die und wann machen die das vor allen Dingen?
Genau, also es gibt dann praktisch zwei Sachen. Ich kann so eine Achtsamkeitspraxis immer formal machen oder informell. Formal heißt zum Beispiel, dass ich mich abends oder morgens 20 Minuten mal still hinsitze und meditiere, anstatt was anderes zu tun, weil ich merke, das tut mir gut oder ich möchte an mir arbeiten, an meinem eigenen Wachstum arbeiten. Man kann es aber auch informell machen, indem man gewisse Handlungen eben entsprechend fokussiert und konzentriert tut. Und das ist ein sehr angenehmes Instrument, in einer sehr stressigen Alltagsumgebung eine innere Ruhe und einen inneren Anker zu finden. Ja? Also ich versuche mal, so ein Beispiel zu machen.
Ja.
Das ist jetzt ein Beispiel aus meiner Arbeitswelt, das ist ganz typisch. Also ich bin in der Arbeit oft, zeitlich habe ich viel zu tun. Ich kriege halt eben diese viele E-Mails, ich komme nicht hin und her. Und dann merke ich plötzlich, ich muss auf die Toilette. Und dann ertappe ich mich, dass ich zur Toilette renne. Ja, also ganz klassisch, das Zeitmanagement setzt sich da praktisch fort. Und dann fällt mir die Achtsamkeit ein und dann achte ich einfach beim Gehen auf die Toilette, muss ich da so einen Flur runtergehen, achte ich auf meine Schritte und spüre mal in meinen Körper ein. Und das bringt mich in extrem kurzer Zeitraum, auch dadurch, dass ich da drin geübt bin, aus diesem ganzen zeitlichen Druck raus. Und manchmal ist es so, ich komme zurück an den Schreibtisch und es ist verblüffend, wie das, was gerade noch alles sehr dringlich erschien. Ich merke, wenn ich mir das nüchtern angucke, das kann ich auch später erledigen, das kann ich auch morgen erledigen. Ich habe mich da, glaube ich, habituell in sowas, ich muss alles jetzt ganz schnell erledigen, weil der ein Punkt dringend war, reinbegeben. Und diese kurze Unterbrechung, dieses kurze innere Zurückziehen und diese Phase der Selbstreflexion gehen, kann diesen Strom unterbrechen. Und ich glaube, das ist das, wie man, und das merkt natürlich niemand, sage ich jetzt mal. Also das ist was, wie ich das ganz flüssig in meinen Alltag integrieren kann. Und da kann eine einminütige Atemübung am Schreibtisch oder ein Blick aus dem Fenster, der mich mal wieder kurz besinnt auf den, was tue ich eigentlich gerade, um was geht's, was will ich, kann mich da praktisch neu orientieren, würde ich jetzt mal sagen, durch diese innere Ressource, dass ich diese achtsame Grundhaltung gelernt habe und in der Lage bin, die relativ schnell einzunehmen.
Gibt es auch da, Herr Bauer, neurologische, neurobiologische Grundlagen oder Vorgänge, die uns zeigen können, also erstens, was nochmal abläuft im Neuronendschungel im Kopf und zweitens, wie Herr Schmidt das gesagt hat, also wenn das so erfolgreich ist, dass man Distanz von diesem Alltag, von dieser Hetze nehmen kann, was dann auch neurobiologisch passiert?
Also es ist vor etwa, jetzt haben wir 2014, es ist also vor etwa 14, 15 Jahren, also relativ spät in der Hirnforschung, ein Hirnsystem entdeckt worden, von dem man vorher noch gar nicht wusste, dass es existiert. Und zwar ist es ein neuronales System, was immer dann aktiv wird, wenn wir eine breite, unruhige Aufmerksamkeit haben. Das ist wahrscheinlich evolutionär entstanden in der Zeit, in der wir in der Savanne, unsere Vorfahren in der Savanne waren und permanent mit Gefahren von allen Seiten rechnen mussten. so eine unruhige Aufmerksamkeit, praktisch 360 Grad um mich herum. Und das ist das, was Stefan Schmidt vorhin sagte, das ist sozusagen der Savannenmodus. Was habe ich gestern gemacht? Was muss ich morgen noch tun? Was darf ich jetzt nicht vergessen? Habe ich meine Steuererklärung gemacht? Ach, mein Chef wollte noch mit mir reden und das Paper ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und der Doktorand braucht noch ein Gespräch. Also dieses permanent unruhig sein, fragmentiert seine Umgebung abscannen. Und man weiß, dass wenn wir in diesem Modus, in diesem Savannenmodus der sozusagen der Wahrnehmung von allseitiger Gefahr sind, dass dann dies ein Hirnsystem aktiv wird, dass man Default Mode Network nennt, so ist der Fachbegriff.
Was heißt das übersetzt?
Das ist sozusagen der Modus, der aktiv wird, wenn wir nicht konzentriert bei einer Sache bleiben können. Und man hat in Experimenten in den letzten Jahren herausgefunden, dass wenn Menschen trainiert werden, Multitasking zu machen, also permanent im Savannenmodus zu sein, viele Dinge gleichzeitig tun, dass dann die Fähigkeit, konzentriert bei einer Sache zu bleiben und ein Problem zu lösen, immer mehr abnimmt. Das heißt also, Multitasking und Zerstreutheit macht dumm, etwas verkürzt jetzt gesagt. Ja? Und die Fähigkeit, Probleme in Ruhe zu lösen, kann nur dann zunehmen bei Menschen, wenn wir immer wieder keine Fragmentierung haben, sondern die Ruhe und die Muße haben, uns mit einer Sache zu einer Zeit zu beschäftigen. Schubert hätte kein einziges Lied schreiben können und Goethe kein Gedicht erdichten können, wenn er quasi permanent um sich herum nach Gefahren gesucht hätte, sondern wenn ich in einen Kulturprozess eintreten will, wenn ich einen Schuh machen will als Schuhmacher oder einen Tisch als Tischler oder als Künstler eben ein Lied schreiben will, dann brauche ich die Möglichkeit, in Ruhe längere Zeit bei einer Sache zu bleiben. Und das ist etwas, das hat Stefan Schmidt vorhin schon sehr schön gesagt, wo wir dabei sind, komplett zu verlernen. Bis hin auch in der Schule, obwohl ja die Schule uns eigentlich dahin bringen sollte, eben gerade ruhig mal bei einer Sache vertieft nachzudenken und unsere Kreativität Raum zu geben. Und darum geht es eigentlich. Und man kann das eben von der Hirnforschung eben heute auch sozusagen zeigen, dass dieses permanent auf dem Sprung sein, dieses permanent fragmentiert aufmerksam nach allen Seiten sein, dass das nicht gut ist fürs Gehirn.
Sie beschäftigen sich ja beide mit dem Zusammenhang von Psychologie und Gesundheit. Herr Schmidt, wissen Sie, was diese Achtsamkeit im Hinblick auf die Gesundheit macht mit den Menschen?
Ja, das ist relativ gut untersucht. Also wir haben jetzt das Verfahren ist jetzt seit 35 Jahren sozusagen verfügbar. Und da dieser 8-Wochen-Kurs auch ein sehr schönes standardisiertes Manual ist, das praktisch weltweit angewendet worden ist, kann man das relativ gut und klar zeigen. Da gibt es also schon viele so zusammenfassende Arbeiten, Meta-Analysen, die das zeigen. Und wir sehen, also jetzt kann man mal ganz anfangen, also es ist ein sehr gutes Mittel für Stressbewältigung. Also da haben wir mittelgroße Effektstärken, knapp vergleichbar mit denen, sage ich jetzt mal, aus Psychotherapie. Und das gilt dann auch für spezifischere Beschwerden, wie zum Beispiel Angststörungen, Depression. Und wir sehen, dass es ein sehr gutes, also klinisch ein sehr gutes Potenzial hat bei Bewältigung von chronischen Erkrankungen. Ja, also das heißt nicht, dass es die Erkrankungen heilen kann, aber das Leiden, das bei einer chronischen Erkrankung oft entsteht, ist ja immer das.
Also Beispiel Multiple Sklerose, genau. Beispiel Krebs.
Ja, also da hat man das wirklich nachweisen können, dass es einen positiven Effekt hat.
Genau, und
zwar wie denn genau?
Die Wirkung müssen Sie sich so vorstellen, dass, wie kann man das sagen?
Also gerade bei MS-Patienten haben die dann weniger Schmerzen, weniger Ängste. Genau.
Die haben weniger Depressionen. Ja. Also bei MS war es jetzt ganz entscheidend, dass es weniger Depressionen war.
Und weniger Schmerzen.
Ja. Ja. Und es geht viel auch darum, sozusagen, da kommt auch diese Akzeptanzkomponente der Achtsamkeit wieder rein. Wie ist es jetzt für mich, kann ich es akzeptieren, dass ich mit den chronischen Schmerzen oder bei der MS, das ist ja auch ganz klar, mit diesen Bedingungen leben muss und wie kann ich mich daran arrangieren? Ja. Also wir haben zum Beispiel auch eine Studie gemacht mit Migränepatienten und Patientinnen und da haben wir gesehen, die Migräne Anfallshäufigkeit, die hat leicht abgenommen. Aber wenn wir die Leute gefragt haben, wie oft haben sie Medikamente genommen und wie stark sind sie durch die Migräne beeinträchtigt worden, diese Werte sind sehr viel besser, haben sich sehr viel besser gebessert als in der Kontrollgruppe. Das heißt, wir haben gesehen, die Migräne kommt nach wie vor noch. Aber wenn sie kommt, haben die Leute jetzt ein Bewältigungs-, ein Coping-Potenzial, mit denen umzugehen und kommen nicht in solche Muster rein, wie zu katastrophisieren, es alles noch viel schlimmer zu machen, Angst zu entwickeln, depressive Gedanken zu entwickeln. Ja, also in diese ganze Abwärtsspirale, die sich daraus anbietet als Sekundärfolgen von Erkrankungen, schwierigen Lebenssituationen, schwierigen Emotionen. Es hat auch viel damit zu tun, dass man über diese Achtsamkeit lernt, mit schwierigen und unangenehmen Emotionen gut umzugehen. Wut, Trauer, Angst. Ja? Also wie kann ich mit diesen Emotionen umgehen?
Ja, ich frage das deshalb, Herr Bauer, weil man könnte natürlich auch ein bisschen böse sein und sagen, also Herr Bauer und Herr Schmidt wollen jetzt die Meditation, eine bestimmte Art der Meditation in der Schule einführen. Ja, die glauben daran, dass das klappt. Ich aber würde sagen, wenn ich mich jetzt als pädagogischer Experte hier gerieren will, ich würde sagen, Kinder und Sport ist doch ein viel besseres Projekt. Ja? Warum gerade diese Meditation und was gibt es für harte Studien, die sagen, das ist auch wirklich gut?
Also die harten Studien
gibt es, die
gibt es sowohl was verschiedene Krankheitsbilder, insbesondere chronische Erkrankungen angeht, und die harten Studien gibt es inzwischen sogar schon in der Schule, weil die Achtsamkeit in der Schule ist nicht etwas, was wir, Stefan Schmidt und ich, zum ersten Mal auf der Welt machen, sondern das wird bereits in den Vereinigten Staaten seit mehreren Jahren gemacht. Auch in Deutschland ist es von einer Oberstudienrätin aus Frankfurt, Frau Kaltwasser, schon in verschiedenen Pilotprojekten eingesetzt worden. Und alle Erfahrungen sowohl in den USA als auch hier in Europa zeigen, dass es wirksam ist. Aber wenn Sie sagen Sport, es lässt sich sehr gut kombinieren, gerade mit Sport. Nicht? Weil, und wenn Sie mal den Kampfsport anschauen, den asiatischen Kampfsport, dann finden Sie bei Karate und bei Taekwondo und bei ähnlichen Kampfsportarten, dass die Meditation, das Innehalten, das sich konzentrieren und zu sich selbst finden, ein Teil des Gesamtkonzeptes dieser Ansätze sind. Und gerade wenn es kombiniert wird, also Sport und Achtsamkeit, zeigen sich sehr, sehr schöne Ergebnisse für Kinder. Also man kann ADHS, diese permanente gelernte Unaufmerksamkeit, die Kinder heute ja immer mehr zeigen, durchaus nicht nur mit Medikamenten angehen, sondern auch mit solchen Ansätzen.
Kommen wir zum Schluss, Herr Schmidt, zum Zusammenhang Muße und Lernen. Es geht Ihnen nicht darum, die Kinder zu besseren Noten zu verhelfen, letztlich, ja, indem sie diese Meditation anwenden. Die Kinder auch nicht, sage ich mal, im Sinne der Schule klüger zu machen, sondern ihr selbst zu stärken.
Genau. Ich glaube, wenn Sie das rein unter diesem Aspekt machen, das tut den Schülern gut und hilft ihnen dann wieder, dass sie bessere Leistungen erbringen, dann haben sie es schon wieder funktionalisiert. Und da sind wir eigentlich von unserer Grundidee weg. Also wir wollen dieses Thema in die Schule reinbringen, Muße, um auch, sage ich mal, dieses Zurücktreten und dieses Nachdenken und auch dieses Reflektieren über dieses System, in welchem ich da drin bin, anzuregen. Kann ich mal ein kleines Beispiel sagen? Also wir werten gerade Interviews aus von Schülerinnen aus unserer ersten Schule, wo wir das gemacht haben. Und da hat eine gesagt, nachdem sie diese Achtsamkeitsübung gemacht hat, sind ihr die Hausaufgaben nicht mehr so wichtig erschienen. Ja? Und was das zeigt, ist einfach, die hat so ein Stück innere Distanz. Das könnte man jetzt natürlich so deuten, irgendwie jetzt will sie keine Hausaufgaben mehr machen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist sozusagen eine Reife, die da kommt. Die fängt auch plötzlich mal an zu reflektieren. Was habe ich denn alles für Aufgaben? Was will ich denn mit meiner Zeit machen? Was für eine Rolle spielen denn diese Hausaufgaben? Während sie vorher vermutlich nur in diesem Status war, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das tun. Und wir wollen die Schülerin zu dieser Reife bringen, dass sie auch mal von dem System rücktreten können und sagen können, was sind wir denn da drin und was brauchen wir denn auch, um glücklich zu sein? Geht es nur um Leistung oder geht es um mehr?
Ne? Ja, mir hat es sehr schön gefallen, wie Sie es ausgedrückt haben, Herr Kaspari. Es geht eigentlich darum, das Selbst zu stärken.
Genau, das Selbst zu stärken. Und was Sie noch angedeutet hatten, es geht ja letztlich auch darum, kreative Prozesse in Gang zu setzen. Ja. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass jeder Schüler irgendwie ein Künstler werden soll und ganz toll malen kann, aber dass man schon das Querdenken fördert, das Um-die-Ecke-Denken fördert.
Also ich finde, es geht einfach darum, Freiräume zu schaffen. Kreativität, für eine Kreativität brauchen Sie einen Raum, einen zeitlich freien Raum. Ja? Also wenn Sie da erstmal aus Ihrer basalen Unruhe gar nicht rauskommen, dann können Sie sich den gar nicht nehmen. Ja? Also das geht erstmal auch wieder, finde ich, ein Stück weit. Für die, die das nicht können oder jetzt sozusagen nicht davon ursprünglich das mitbringen, die auch wieder mit dem in Kontakt zu bringen. Und dann machen wir es auch durchaus so, dass wir jetzt in dieser Schule gucken, inwieweit sich da auch kreative Prozesse in allen möglichen Alltagshandlungen erhöhen von den Schülern. Also wir fragen die das und wir machen auch so einen kleinen Kreativitätstest mit denen vorher und hinterher. Ne?
Also wo läuft der?
Da gibt es unterschiedliche Aufgaben. Also beim einen Test haben sie zum Beispiel eine angefangene Zeichnung und sollen die vervollständigen. Und da achten wir so auf bestimmte Merkmale. Also bleiben die Schülerinnen dann zum Beispiel innerhalb des Blattes oder geht es auch drüber raus? Ja? Und es sind so viele unterschiedliche Tests, die man zusammennimmt. Kreativität ist was extrem schwierig zu messen ist. Wir versuchen es trotzdem, sagen wir mal, das ist ein bisschen unsere Zielsetzung und schauen, ob wir da was abbilden können. Und bisher sieht es ganz gut aus von den Ergebnissen der ersten Schule, die wir gesehen haben, dass sich da tatsächlich die Kreativität der Schülerinnen erhöht, zumindest in den Tests, die im Kurs waren, im Vergleich zu denen, die nicht im Kurs waren.
Gut, dann werden wir wieder berichten, wenn Ergebnisse vorliegen. Das ganze Projekt läuft ja noch längere Zeit.
Ja.
Herr Bauer, mehrere Jahre.
Ja, also dieser Sonderforschungsbereich hat jetzt Anfang 2013 begonnen und wird jetzt noch 2 Jahre gehen und er kann dann nochmal um 4 Jahre verlängert werden.
Dann werden wir sehen, was damit passiert. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, bei Herrn Bauer und Herrn Schmidt. Vielen Dank.
Danke auch.
Dankeschön.